Dieser Podcast wird euch präsentiert von CycleIt,
das leichteste Bikepacking-Taschenset am Markt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast zum Transcontinental Race
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser. Werbung. Flo und ich haben Sie in den letzten Monaten und Jahren immer mehr in den unsupported Radsport verliebt. Das heißt, wir dürfen keine Unterstützung bekommen, außer auf Steady. Da freuen wir uns natürlich über Support.
Das war wirklich eine sehr gute Überleitung zu unserer schamlosen Eigenwerbung. Ja, also wir freuen uns über jeden Download, über jeden Stream, über jeden Kommentar. Aber ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr das wollt, finanziell unterstützen. Und das geht über Steady.
Auf steady.page/sitzfleisch gibt es 3 Pakete mit verschiedenen Angeboten, weil wir natürlich auch Mehrwert liefern wollen. Da gibt es zum Beispiel Pakete mit persönlichen Grußworten, mit T-Shirts, mit der Teilnahme an einer exklusiven Frage- und Antwort-Episode. Und natürlich könnt ihr unseren Podcast dann auch werbefrei hören.
Und wer sich jetzt denkt, ich höre über Apple Podcasts und ich möchte jetzt nicht eine weitere Plattform dazu nehmen. Man kann uns auch über Apple Podcasts werbefrei abonnieren. Da ein bisschen teurer, weil da haben wir keinen Einfluss auf die Preise.
Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die das Angebot nutzen und die uns Support zukommen lassen.
Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, gut gegangen, schon ein bisschen eingerostet. Seit der letzten Aufnahme bin ich tatsächlich ein Jahr älter geworden.
Ja, ich glaube, im Namen von allen, die uns zuhören, kann man da jetzt einmal Geburtstagsglückwünsche aussprechen, lieber Flo. Und das war mitunter ein Grund, warum wir jetzt, ich meine, das hört natürlich niemand, weil wir haben ja brav ein bisschen vorausproduziert und pünktlich veröffentlicht, aber wir haben tatsächlich seit einer Woche keinen Podcast mehr gemacht.
Ja, also ich meine, Podcast-Zeit ist sowieso verrückt. Ich habe in irgendeinem Podcast habe ich um Kudos gebettelt und noch bevor der Podcast veröffentlicht wurde, habe ich die 500 Kudos gehabt. Dann ist der Podcast rausgekommen. Dazwischen haben wir 3 Aufnahmen gemacht. Dann habe ich in einer Folge gesagt, ich habe schon genug Kudos, bitte weiter Kudos geben. Und die Folge ist erst vor kurzem rausgekommen. Da sind dazwischen 3 andere rausgekommen. Also verrückt, was da hinter den Kulissen abläuft.
Und was noch verrückter ist, ich höre unseren eigenen Podcast nur selten, manchmal schon, einfach um zu checken, ob wir das eh ordentlich machen oder ob mir irgendwie selber draufkommt, dass irgendwas nicht so gut passt. Ein bisschen Selbstkontrolle und üben wir heute die aktuellste Folge angehört beim Trainieren und bin voll drinnen. Also ich weiß genau, wo wir aufgetaucht haben und wo wir wieder einsteigen, dass du gerade nach Kosovo kommst, dass ich gerade angekündigt habe, die Nacht durchzufahren von Nordmazedonien nach Serbien. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt aber weitermachen, haben wir noch ein paar Kleinigkeiten. Wir dürfen wieder mal Danke sagen zu 3 neuen Supportern auf Steady. Und zwar danke, lieber Stevie. Danke, lieber Markus und danke, liebe Andrea.
Ja, danke vielmals. Und das ist eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Eine weitere Möglichkeit, uns und einen guten Zweck zu unterstützen, wäre, wenn ihr auf den ersten Stopp unserer Europatour, und zwar in Weiz, kommen würdet. Es gibt noch ein paar Tickets und wir würden uns natürlich sehr freuen.
Richtig, unseren Live-Podcast in Weiz in der Steiermark. Damit wird Made for Hope bzw. Ride for Hope unterstützt und wir haben das einmal schon angekündigt, ihr könnt euch euer Ticket gratis erfahren, indem ihr alle 6 Segmente von der Sitzfleisch-Challenge abfahrt. Und wer das macht, ganz egal wie schnell oder wie gemütlich, der darf dann sein Ticket quasi kostenlos buchen und die Infos dazu findet ihr entweder auf meiner Website oder in den Shownotes, in der Episodenbeschreibung. Und was wir natürlich traditionellerweise auch wieder haben, ist unsere beliebte Kategorie.
Feedback der Woche.
Ja, und vielleicht fange diesmal ich einmal an. Pico hat mir geschrieben, Pico84, leider keine weiteren Informationen, privates Profil, aber hat mir geschrieben, wie ich jetzt als Fahrer oder wie wir als Teilnehmer die Fernsituation sehen. Und ich habe da auch, also wir haben es vor dem Rennen schon ein bisschen gesagt, ganz grob zusammengefasst, man kennt die Strecke vorher, man weiß vorher, dass es die Fähre gibt, man weiß die Abfahrtszeiten der Fähre und man lässt sie auf das Rennen ein. Und mit all dem, was dazugehört. Und es gehört dazu. Und so ähnliche Überlegungen habe ich auch während dem Rennen, als ich dann noch gerockt bin, angestellt. Und vielleicht hören wir uns das kurz an, wie das klingt, nach 11 Tage Radlfahren.
Aber einfach nett fahren, das sagt sie so leicht. Ich meine, es ist das fucking TCA und wenn die Sterne günstig stehen und man die Chance hat mitzufahren und für viele ergibt sie die Möglichkeit nicht oft im Leben, dann fährt man es auch und nimmt die Fähre zähneknirschend in Kauf.
Sehr schön gesagt, Flo, ja. Man nimmt sie zähneknirschend in Kauf. Was mir dazu auch noch eingefallen ist, weil zu mir oft auch die Rückmeldung kommen ist, ja, das ist unfair und das Rennen wäre ganz anders ausgegangen und so. Ich habe mir das auch noch so gedacht, es wird ja nicht gewürfelt, wer die Fähre erwischt, sondern man muss bis zur Fähre hin sehr schnell fahren und sehr gut fahren. Und deswegen ist es nicht unverdient, wenn jemand die Fähre erwischt oder nicht erwischt. Dementsprechend halt. Und blöd wäre es natürlich, wenn es ein Glücksspiel ist. Aber es ist kein Glücksspiel, es ist kein Poker, sondern es ist noch Leistungsprinzip. Man muss halt schnell genug bis zur Fähre sein.
Genau. Du hast auch noch Feedback, hast du gesagt.
Ich habe auch noch Feedback. Und zwar hat uns die Regina geschrieben, ich habe eine E-Mail gekriegt, und zwar schreibt sie: Lieber Christoph, lieber Florian, im Anhang findet sich ein Foto eines Souvenirmagneten, den mir meine Nichte bereits vor 2 Jahren von ihren Landschulwochen aus dem Lesachtal mitgebracht hat. Und es wird wirklich das Foto mitgeschickt, das ist so aus dem Kühlschrankmagnet oder auf die Türstöcke kann man das auch kleben. Und du siehst dort Maria Lugau und dort schönes Hintergrundpanorama und da fuhr ein Radlfahrer, der da gebastelt und am Magneten oben ist. Und dann sagt die Regina noch: Erst jetzt habe ich gesehen, dass sich darauf ein Radfahrer versteckt. Den Gedanken, dass sich das Lesachtal in der Ultracycling-Szene nicht zuletzt durch euer Zutun einen Namen gemacht hat und dass dies möglicherweise bis zu den Souvenirverkäufern durchgedrungen ist, fand ich sehr amüsant. An dieser Stelle möchte ich mich für euren Podcast bedanken und dafür, dass ihr uns so regelmäßig mit interessanten, spannenden, lustigen und sehr gut hörbaren Inhalten versorgt. Der Podcast hat mich zu einem richtigen Fan der Ultracycling-Szene gemacht. Und das, obwohl Radeln für mich persönlich die reinste Katastrophe ist.
Ja, erster Teil des Feedbacks freut uns natürlich sehr, wirklich sehr nett. Und ja, also ich sag's immer wieder, Tourismusverband Lesachtal, meldet euch bei uns. Wir sind immer offen für Kooperationen. wir machen es ja jetzt quasi schon gratis. Und die zweite Hälfte, ja, vielleicht bringen wir die doch noch irgendwie aufs Fahrrad. Wer weiß, vielleicht musst du noch ein paar Jahre uns zuhören.
Aber ich finde das Kompliment andererseits so fast noch schöner, weil dass jemand, der gern Radl fährt, gern einen Radlfahrer-Podcast tucht, das ist irgendwie naheliegend. Aber wenn jemand überhaupt nicht Radlfahren mag und trotzdem uns zuhört, ist das irgendwie echt, echt sehr schön. Vielen Dank.
Sehr schön.
Und apropos Radlfahren, gehen wir es an. Kosovo, Grenzübergang.
Sprech mal was Radlfahren, ja.
Ja, wir sind jetzt in der 8. Folge unseres Transcontinental Specials. Es wird mindestens noch eine geben. Also sagen wir mal, wir sind in der vorletzten. Und wenn wir uns jetzt die Strecke anschauen, sind wir definitiv im letzten Abschnitt, sagen wir auf den letzten ca. 800 Kilometern, größenordnungsmäßig.
Ja, kommt circa hin. Also wenn ich mal Schlafpause habe, dann kommt es ziemlich genau hin mit den 800 Kilometern noch. Ja, also eine Folge noch übers Rennen und dann natürlich eine Folge, auf die wir uns schon sehr freuen. Wir haben schon ein bisschen Feedback gesammelt da, aber wir freuen uns über mehr. Wir müssen eine ganze Folge füllen. Also falls ihr Fragen habt, Anmerkungen, Feedback jeglicher Art, schreibt uns auf allen Kanälen. Wir sammeln das und wir machen dann eine eigene Folge, wo wir versuchen, auf das Feedback so gut wie möglich einzugehen.
Ganz genau. Und wir haben letztes Mal aufgehört, wollten es ein bisschen spannender machen, als es meiner Meinung nach ist, weil wir haben gesagt, ganz, ganz wenige sind durch den Kosovo gefahren. Die meisten sind gefahren von Nordmazedonien nach Serbien. Und du bist aber durch den Kosovo gefahren. Warum ist das überhaupt so erwähnenswert? Ich meine, ich finde, Kosovo ist ein komplett normales Land, gleich wie alle anderen, da kann man komplett normal durchfahren. Aber offensichtlich ist es doch irgendwie ein bisschen speziell.
Ja, also für mich war klar, dass es nicht viele machen werden, weil das Roadbook zum TCI ist sehr, sehr rudimentär. Es steht immer wieder, kümmert euch selbst, recherchiert selbst, haltet euch an die Regeln und haltet euch an die Local Laws. Und viel mehr steht eigentlich nicht drinnen, aber ein Punkt steht drinnen und da steht drinnen, schaut ganz genau den Grenzübergang zwischen Kosovo und Serbien an, ob da wirklich jeder mit jedem Reisepass zu jeder Tageszeit über jeden möglichen Grenzübergang fahren kann oder nicht. Und wie ich das gelesen habe, war für mich klar, das werden nicht viele riskieren. Wenn das TCI, das sonst so geizt mit Informationen, das explizit reinschreibt, war für mich klar, das werden nicht viele machen.
Es ist ein bisschen so wie bei den Band Roads, wenn irgendwo steht, diese Straße ist nicht erlaubt, außer ein kleines 100 Meter langes Stück ist schon erlaubt und weißt du ganz genau, dort ist irgendwas, das sich lohnt, vielleicht zu fahren oder dort ganz genau nachzuschauen.
Genau. Für mich war klar, dass ich das machen werde. Ich habe zwei Arbeitskollegen, einen Serben, einen Albaner, die habe ich gefragt, könnte es da Probleme geben? Komme ich da über jeden Grenzübergang drüber? Und die haben beide gesagt, die haben sogar angerufen und nachgefragt und sie haben beide gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Und für mich war auch vorher, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, dass es problematisch sein könnte, habe mich da rückversichert und dann war für mich klar, ich werde durch den Kosovo durchfahren, weil es nicht unbedingt kürzer, es war circa gleich lang, aber ein bisschen weniger Höhenmeter gehabt hat als Strecke und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Ja, immer im Vorfeld das überlegt, soll ich, welche Route soll ich fahren und ich habe einfach beim Kosovo keinen Vorteil gesehen, also auch kein Nachteil, es war ungefähr gleich. Und ich habe nur gedacht, naja, jeder Grenzübergang ist einfach ein bisschen ein Zeitverlust. Ne? Du stehst dort, es ist ein Risiko unter Anführungszeichen, es könnte einfach sein, dass du ihn verwarten musst. Gar nicht, dass der Grenzübergang geschlossen ist, weil das kann man meistens eh recherchieren, dass er 24 Stunden passierbar ist. Aber ich habe es einmal gehabt, bei einfach wo ich mit dem Auto unterwegs war, da war halt irgendein Computer kaputt oder irgendwas hat nicht funktioniert und dann hast du halt einfach eine Stunde warten müssen, weil einfach eine Stunde lang keiner über die Grenze dürfen hat. Also irgendwie denke ich mir, umso weniger Grenzübergänge, umso weniger Risiko hast, dass irgendwas dazwischen kommt oder so. Deswegen habe ich mir gedacht, naja, Mazedonien nach Serbien ist ein Grenzübergang, Mazedonien, Kosovo und dann Serbien ist ein zweiter Grenzübergang. Das war zum Beispiel für mich der Grund, warum ich gesagt habe, ich fahre nicht durch Kosovo. Muss aber dazu sagen, voriges Jahr war in Kosovo ein Checkpoint. Und da habe ich mir im Vorfeld wirklich, ich habe jetzt keine Bekannten aus den Ländern oder Nachbarländern von dort. Ich habe mir dort sehr viel eingelesen und recherchiert und auch Reiseblogs gelesen von Radreisenden, die halt in der Gegend gefahren sind. Und es ist definitiv so, wenn du von Serbien nach Kosovo einreist, dann wird es kompliziert, wenn du aus Kosovo wieder ausreisen möchtest. Weil dann musst du wieder zuerst zurück nach Serbien, um in die anderen Länder zu kommen. Und voriges Jahr war es zum Beispiel so, wir sind von Norden gekommen, sind in Serbien unterwegs gewesen und der Checkpoint war dann in Kosovo und da haben eigentlich fast alle das so gemacht, dass sie zuerst ein kleines Stück nach Montenegro gefahren sind und dann von Montenegro nach Kosovo, damit man eben nicht den direkten Serbien-Kosovo-Grenzübergang hat. In die andere Richtung ist es wieder ganz was anderes. So wie du jetzt gefahren bist.
Genau. Aus, aus dem Kosovo nach Serbien, ohne davor in Serbien gewesen zu sein. So. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Wir können gleich reingehen. Es war dann ein kleiner Pass. Oben war die Grenze in den Kosovo. Und dann war wirklich eine ewig lange nach dem Pass, eine ewig lange Gerade, ich schaue gerade nach, 50 Kilometer Kerzen gerade nach Pristina rein. Keine Höhenmeter, aber unglaublich viel Verkehr. So unglaublich viel Verkehr. Das war so anstrengend. Das hat so viel Nerven gekostet, dass ich da dann schon hinterfragt habe, ob das jetzt die ideale Entscheidung war. Und bin dort gefahren um 22 Uhr bin ich auf diese Straße gekommen und es war dann, bis ich dann in Pristina war, 2,5 Stunden einfach ständig die ganze Zeit Verkehr. Es hat keine ruhige Minute gegeben, wo ich mal nicht überholt worden bin oder wo keine Autos entgegengekommen sind.
Also bis Mitternacht war bis volles Programm, oder?
Ganz genau, ja.
Ja, das ist, ich habe es voriges Jahr in unseren TCR-Folgen erzählt. Es war für mich so, in Kosovo, das ist oft auch in den Nachbarländern so, dass mitten in der Nacht zu jedem Tag quasi einfach das Leben pulsiert auf der Straße, in den Städten. Es ist überall irgendwie Party, es sind alle Lokale voll, es ist überall Musik, es sind überall viel, viel Menschen unterwegs und deswegen, sagen wir mal so, überrascht mich die Geschichte gar nicht, dass in Kosovo um Mitternacht einfach der Bär steppt.
Ja, es war unglaublich. Dann in Pristina war ein Fußballspiel auch noch, ich war direkt neben dem Stadion, war mein Hotel. Das war natürlich auch, es dürfte gerade zu Ende gewesen sein, da war rund um dieses Stadion war auch extrem viel los. Vor jeder Bar, vor jedem Gasthaus sind voll viele Menschen gesessen. Also es war richtig was los, ja.
Wenn du zum Beispiel jetzt denkst ans, weiß ich nicht, Race Around Austria, wenn man durch Niederösterreich fährt, oder beim Run durch Niederösterreich oder dann später durchs Burgenland und so, du ist einfach ab 9 am Abend nichts mehr. Du brennt nicht einmal mehr Licht in einem Haus. Das ist einfach, du glaubst, du fährst durch Geisterstädte. Da ist alles schon schlafen gegangen oder die Balken sind zu. Es ist wirklich wie ausgestorben.
Ich habe leider keine, ich habe eine Silent Maus, aber ich habe keine Silent Tastatur. Jetzt schaue ich schnell nach. Pris, wie viele Einwohner Pristina hat, um da jetzt nicht ungerecht Niederösterreich gegenüber zu sein. 150.000 Einwohner hat Pristina und schaue ich noch schnell Wiener Neustadt, weil da ist nichts los, wenn man beim Rand durchfährt. Schauen, ob der Vergleich. Ja, hat nur 50.000, also ist es nur ein Drittel so groß. Vielleicht ist deshalb nichts los in Wiener Neustadt.
In voriges Jahr war der Checkpoint in Prizren, wahrscheinlich jetzt falsch ausgesprochen, das hat auch 150.000 Einwohner, ist die zweitgrößte Stadt Kosovos.
Gut, also du hast ja gesagt, du bist ja tagsüber von der Fähre runter und bist dann den ganzen Tag und die ganze Nacht durchgefahren, circa 36 Stunden bis zur Schlafpause. Ich bin ja um 22 Uhr von der Fähre runtergegangen und bin dann die ganze Nacht durchgefahren und den ganzen nächsten Tag und bin dann noch knapp 24 Stunden in Pristina eingecheckt, ins Hotel, das ich mir da gebucht habe. Bin 362 Kilometer gefahren, da war aber der Parcours dabei, wo nicht viel weitergegangen ist. 24 Stunden 37 verstrichene Zeit und 21 Stunden 28 Bewegungszeit, das heißt 3 Stunden Pause, wobei ich schon gesagt habe, dass ich beim Checkpoint sehr viel getrödelt habe. Also war abgesehen vom Checkpoint ein sehr effizienter Abschnitt von mir. Bin ich sehr zufrieden, mir ist richtig gut gegangen und ja, habe dann in Pristina von 22.34 Uhr bis 3.07 Uhr gestoppt und bin dann weiter Richtung Grenze gefahren. Und was da passiert ist, hören wir uns vielleicht jetzt ganz kurz an.
So, Einreise Serbien, check. Genauso wie meine Recherchen das auch ergeben hätten. Aber nicht, dass, wie ich ausgecheckt habe, die Hotelfrau noch gesagt hat zu mir, bist du sicher, dass die noch Serbien einreisen lassen? Aus dem Kosovo. Jetzt war ich schön nervös, die letzte Stunde bis zur Grenze. Aber es war genauso wie recherchiert. Also kein Problem, die Einreise.
Eigentlich alles drin in dem Einspieler. Ich bin vom Hotel, es war nur mehr eine Stunde bis zur Grenze ungefähr. Hat mir dann schon ein bisschen nervös gemacht, dass die Hotelfrau zu mir dann noch gesagt hat, sie hat schon viele Gäste gehabt, die von diesem Grenzübergang wieder zurückgekommen sind und noch eine Nacht bei ihr geschlafen haben, weil sie nicht nach Serbien einreisen durften. Aber es war dann wirklich problemlos, Gott sei Dank.
Aber es ist schon faszinierend, oder, dass das die Einheimischen quasi auch nicht so genau wissen.
Ja.
So hundertprozentig.
Ja, also man weiß halt dann, man darf halt nie blind werden für sein eigenes Privileg. Also so mit meinem weinroten EU-Reisepass ist es natürlich sehr, sehr viel leichter, in diverse Länder einzureisen, visumsfrei, als es mit anderen Reisepässen ist. Und ich habe dann nicht nachgefragt, wo die her waren, wo die davor waren, was das für Reisepässe waren. Aber bei mir ist alles gut gegangen, ja.
Ja, es ist definitiv so, dass Nicht-EU-Bürger da teilweise andere Bestimmungen haben oder dass es dort etwas schwieriger und kritischer ist. Ja, und das heißt, du bist dann in Serbien dann wieder in Vranje, in dieser Stadt, durchgekommen, oder? Weil da haben sie unsere Routen quasi wieder getroffen.
Das kann ich da nicht genau sagen. Ich bin jedenfalls durch Nisch durch. Das weiß ich, dass du auch bist. Wie es davor war, also ich bin vom Grenzübergang relativ direkt nach Nisch und dann
Richtung. Stimmt. Nein. Ich sehe schon, du bist. Ich habe die Heatmap offen und da sind ein paar wenige Punkte von Pristina nach Norden. Da bist du dabei gewesen, nach Nisch. Und es hat eine andere Route gegeben durch Kosovo, weiter südlich, wo man dann auch weiter südlich wieder nach Serbien rübergekommen ist. Weil dann kann ich dir erzählen, wie es mir ungefähr auf gleicher Höhe gegangen ist. Ich habe ja in der Nacht sozusagen meinen Reifen, der einen 2 cm langen Schnitt gehabt hat, notdürftig repariert, in der Hoffnung, dass er die Nacht durchhält. Dann bin ich aus Nordmazedonien weitergefahren, war mitten in der Nacht am Grenzübergang. Also ich bin durch Skopje durch. Und dann Grenzübergang nach Serbien. Das war recht witzig, weil ich habe gehofft, dass das natürlich gut funktioniert, weil es ja doch mitten in der Nacht ist. Und tatsächlich die Seite Nordmazedoniens war so, zwar besetzt der Grenzübergang, der Grenzposten, aber der liebe Herr hat geschlafen. Und er ist einfach auf seinem Schreibtisch gesessen, hat mit dem Kopf, hat die Arme so quasi am Schreibtisch gehabt und mit dem Kopf sich einfach hingelegt, die hat im Sitzen geschlafen. Und ich habe dann ganz nett geklopft und habe ein zweites Mal geklopft, ein bisschen lauter. Ich dachte, ich muss mich schon bemerkbar machen, ich will jetzt da natürlich nicht unfreundlich sein oder so. Und er ist dann munter geworden und es war ihm, glaube ich, sehr unangenehm, dass ich ihn da jetzt beim Schlafen erwischt habe sozusagen, aber ich bin dann problemlos über die Grenze gekommen und habe einen wunderschönen Sonnenaufgang im Süden Serbiens erlebt. Da waren doch einige Höhenmeter auch drinnen. Bin dann durch offensichtlich Städte gekommen mit sehr großen Straßen. Das war dann immer so eine Begleitstraße neben der Schnellstraße oder neben der Autobahn. Und da war zu dieser Uhrzeit noch nirgends viel los. Aber ich kann mir denken, dass das wieder, so wie es du gesagt hast, vor Pristina, dass das zur richtigen Tageszeit wahrscheinlich ein ziemlicher Tumult sein kann. Und dann habe ich natürlich geschaut, wann gibt's ein Radlgeschäft, das offen hat. Und ich war eigentlich schneller wie gedacht. In Vranje war ich noch zu früh. Und dann habe ich versucht, in Leskovac ein Geschäft zu finden. Und tatsächlich, da bin ich dann sowieso im Prinzip durchgekommen. Oder ich wäre knapp an der Stadt vorbeigefahren, habe jetzt halt schnell die Route ein bisschen geändert, gleich mit Google Maps, und bin ins Zentrum von Leskovac gefahren und habe dort ein Radlgeschäft gefunden. Die waren super freundlich, super nett, super kompetent, unter Anführungszeichen. Der Verkäufer hat gleich gesagt, ja, er hat einen 30er-Reifen da, den können Sie mir auch gleich montieren. Und ich habe gesagt, ja passt, dann wenn ihr das bitte montieren könnt, dann sparen wir die Arbeit und kann derweil einfach schnell einen Riegel essen oder zwei Riegel essen, den man dort gekauft hab. Und dann hat mir aber der Mechaniker gesagt, bitte, ich soll kurz hinschauen. Ich soll ihm kurz Bescheid sagen, ob das eh so passt, ob das eh in meinem Sinne ist. Und dann hat er den Reifen repariert, aufgezogen. Und in dem Moment, wie er den Schlauch eingezogen hat, haben wir gedacht, ach du meine Güte, bitte nicht, bitte nicht. Er hat nämlich den Reifen oben gehabt und hat den Schlauch reingegeben und hat dann mit dem Reifenheber den Reifen fertig aufgezogen. Und ich habe schon gedacht, na bitte, das kannst du nicht machen. Das wird der Schlauch nicht überleben. Das habe ich beim Hinschauen schon gesehen, dass der hundertprozentig den Schlauch hinmacht. Dann hat er aufgepumpt und die Luft war sofort draußen. Der Schlauch war natürlich kaputt. Und dann, ja, zurück zum Start, nochmal einen Neigenschlauch. Es war egal, es hat jetzt nicht mehr gekostet. Es hat auch 5 Minuten länger dauert maximal. Aber es war nur so lustig, weil ich mir denke, ich bin sicher nicht der beste Radlmechaniker, aber das hätte ich selber sogar besser zusammengebracht. Du musst immer den Reifen mit den Fingern, auch wenn es schwierig geht bei neuen Reifen, du musst es mit den Fingern machen. Das überlebt sonst der Schlauch nicht.
Ich war jetzt übrigens einen neuen Raffen kaufen. Es war voll das Transkontinental, was 5000 Kilometer lang ist, mit einem Continental 5000. Wenn das nicht klein zusammenpasst, Alter.
Ich hoffe, Specialized kündigt mir jetzt nicht meinen Sponsorvertrag, dass ich das ausgesprochen habe, aber er hat leider keine Specialized-Reifen gehabt, deswegen habe ich da müssen ausweichen, aber ehrlich gesagt, in so einer Situation nimmt man halt das Bestmögliche, was man kriegt und ich bin ja dann pannenfrei bis ins Ziel weitergekommen, das kann ich schon vorwegnehmen. Aber ich bin irgendwie trotzdem die Analogie habe ich schon sehr lustig gefunden, ja.
Ja, du müsstest halt 5000 Kilometer damit fahren und nicht 800. So funktioniert der Schmäh nicht.
Ja, stimmt.
Gut, aber der Reifen hat gehalten. Du bist nach Nisch gefahren, spätestens in Nisch haben sich unsere beiden Routen wieder getroffen und wir sind dann beide nach Wieding gefahren. Das war, ja, ich hätte mir eigentlich gedacht, das wird so circa 50-50 werden, wie viele nördlich der Donau fahren werden und wie viele durch Bulgarien fahren werden, südlich der Donau. Es war dann aber doch so, dass die Variante nördlich der Donau schon deutlich weniger als die Hälfte gemacht haben. Es war die Minderheitenvariante jedenfalls.
Ja, es war witzig. Ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit durch Bulgarien erkannt, ehrlich gesagt. Entweder war ich da beim Routenplanen so verblendet oder ich weiß es nicht. Ich habe ein paar Varianten durch Bulgarien probiert und alle waren wesentlich langsamer als nördlich der Donau. Wirklich wesentlich, also so 3-4 Stunden. Und ich habe mir voriges Jahr schon gedacht, als das Ziel in Istanbul war, da haben wir schon gedacht, ich wäre so gern durch Bulgarien gefahren. Da bin ich eigentlich bis aufs Ziel vom Transcontinental 2022 war in Bulgarien noch nie. Und irgendwie so witzig, egal wohin die Route führt, Bulgarien wird immer ein bisschen auslassen. Gell? Und voriges Jahr haben wir schon gedacht, es fahren alle durch Griechenland, aber irgendwie würde ich gern durch Bulgarien fahren. Es hat sich nicht ergeben, weil es war wesentlich langsamer. Und heuer wieder dasselbe. Eigentlich die logische Route führt durch Bulgarien, aber aus irgendeinem Grund ist dort alles langsamer. Es sind ein bisschen mehr Höhenmeter und beim Routenplanen hat es ausgeschaut, als wären schlechtere Straßen. Und deswegen waren alle meine Versuche, durch Bulgarien zu planen, einfach wesentlich langsamer. Und wie ich dann gesehen habe, dass immer mehr durch Bulgarien fahren, ich war relativ irritiert eigentlich und im Nachhinein muss ich sagen, es war deutlich die bessere Variante. Ich weiß nicht, warum ich das einfach nicht gesehen habe.
Ja, ich hab mehrere Varianten auch probiert in der Planung und in Bulgarien hat es ja keine expliziten Band Roads gegeben, sondern es sind einfach ganze Kategorien von Straßen gesperrt gewesen. Es waren, glaube ich, alle A-Straßen, nein, das waren Mazedonien und alle E-Straßen in Bulgarien. Und ich bin dann immer wieder angestanden beim Routenplanen, immer wieder an einer E-Straße, wo ich nicht weitergesehen habe. Und das Routenplanen ist dadurch so kleinteilig geworden. Man hat so viele Wegpunkte setzen müssen. Und dann habe ich...
Grenzübergänge waren ja auch schon schwierig, oder? Zu welchen zu finden?
Schon die Nordmazedonien, Bulgarien, Grenzübergänge waren immer von einer A auf eine E-Straße.
Genau,
also mit sind alle Ausnahmen. Es war wirklich kompliziert und kleinteilig und dann habe ich bin ich nochmal rausgegangen und habe gedacht, Big Picture, schau ja mal einfach A nach B, ohne Rücksicht auf die Band Roads. Und da war dann die nördlich der Donau-Variante auch schneller und dann haben wir gedacht, jetzt da so ins Detail zu gehen und da so kleinteilig planen, so viel Wegpunkte setzen und so ein Risiko einzugehen, dass man dann vielleicht doch auf einer E-Straße landet. Und deswegen habe ich mich dann für die nördlich der Donau-Variante entschieden.
Ja, und ursprünglich, das haben wir, glaube ich, beide schon einmal gesagt, hätten wir ja gedacht, über die Friendship Bridge von Giurgiu nach Ruse zu fahren. Und das habe ich dann vor dem Rennen schon für mich festgestellt, dass das unfahrbar ist und viel zu gefährlich und außerdem ist es eine E-Straße, du müsstest quasi den Gehsteig verwenden, da sind aber Löcher drinnen, wo du runterfällst und stirbst oder dir zumindest beide Beine brichst, also ich habe mir das auf den Videos angeschaut und gedacht, nein, sicher nicht und das habe ich halt erst so eine Woche vor dem Rennen irgendwie realisiert, dass die Brücke quasi ausscheidet und dann habe ich halt nur mehr an meiner Route festgehalten und halt vor der Brücke, da gibt es halt die drei Fährenübergänge, die spätestens seit dem Transcontinental 2022 bekannt worden sind, wo ich das gut erwischt habe. Der Ulrich Bartolmös hat es extrem ungut erwischt, wo die Fähre gesperrt war und da hat es damals dieses Fährendrama quasi ein bisschen gegeben. Und diese drei Fährenübergänge sind wieder übrig geblieben oder ganz am Ende erst kurz vorm Finish-Parcours hätte es eine vierte Fährmöglichkeit gegeben. Und jetzt bin ich einfach bei meiner Route geblieben, nördlich der Donau, und einfach statt der Brücke diese vier Fährmöglichkeiten. Und natürlich war klar, nördlich der Donau bist du schneller, da ist es sehr flach. Südlich der Donau, auf der bulgarischen Seite, ist es sehr hügelig und eher verwinkelt. Das heißt, ich nehme die spätestmögliche Fähre, je nachdem, zu welcher Tageszeit ich dort bin. Das war ganz einfach mein Plan. Umso länger in Rumänien, umso besser, weil es halt flacher ist.
Genau, das war mein Plan. Ich habe die drei Fähren einmal angeschaut in Bechet, in Zinicea und in Turnu Măgurele. Und man möge mir verzeihen, mein Rumänisch ist. Also ich habe das jetzt sicher nicht einwandfrei aus. Jedenfalls, genau, waren bei mir da ähnliche Überlegungen im Spiel. Und deshalb sind wir da beide so weit in den Norden rauf, nach Widin. Da war relativ einfach in der Recherche. Die Brücke hat einen eigenen abgesperrten, separierten Fahrradweg mit eigener Auffahrt. Das heißt, obwohl die Straße über die Brücke eine E-Straße war, war klar, da kann man drüber fahren mit dem Fahrrad. Und für mich war auch klar, diese Friendship Bridge, die muss gehen. Also ich wollte unbedingt fahren und habe danach erst, als der Victor dort war und dann die Nachricht an alle gegangen ist, die Friendship Bridge ist nicht zu betreten. Mein Plan B, den ich schon gehabt habe, also ich habe diese drei Fährübergänge mit den Fährzeiten, das habe ich auf meinem Handy gehabt, und dann war klar, je nach Tages- und Nachtzeit, eine der drei Fähren werde ich jedenfalls erwischen und dann habe ich südlich der Donau die Route weiter geplant bis zum Parcours. So.
Aber wir sind jetzt schon ein bisschen weit voraus galoppiert. Wir sind eigentlich erst in Nisch und haben jetzt genau nur erklärt, warum wir überhaupt durch Nisch fahren und weiter nach Norden. Und jetzt müssen wir halt noch erzählen, wie es dort gelaufen ist. Weil ich muss sagen, das war ein ganz, ganz, ganz schwieriger Abschnitt von Nisch nördlich weiterzufahren. Es ist, bei mir war es Nachmittag, es war stickig, es war heiß, es war schwül, es war sehr viel Verkehr. Es war, ich weiß nicht, war das ein Berg, war das ein Pass, es war zumindest ein Anstieg, es hat sich angefühlt, als würde es sehr, sehr lang bergauf gehen. Und dadurch ich halt irgendwie auch keine Garmin-Aufzeichnungen mehr habe von dem Ganzen, kann ich das jetzt ein bisschen schwer rekonstruieren.
Ja, also für mich war es auch brutal schwer. Also ich habe kein Internet gehabt in Serbien. Also ich habe eine eSIM gehabt, aber ich habe es irgendwie nicht aktivieren können. Also ich habe durch ganz Serbien kein Internet gehabt. Dafür war auf jeder Tankstelle hat's WLAN gegeben. Und ich bin dann nach Nisch, da fährt man wirklich direkt gerade auf die bulgarische Grenze zu. Da ist unglaublich viel Verkehr, das ist recht anstrengend. Und irgendwann biegt man von dieser Hauptstraße ab, noch einmal Richtung Norden, nach Zaječar. Und das ist dieser Pass, von dem du sprichst. Es ist halt einfach so ein Schmierer, so ein extrem langer, geschmierter Anstieg. Bei mir war es Vormittag, aber bei mir war es extrem heiß. Und wirklich, also es wird dann relativ schnell, relativ einsam, war für mich einer der härtesten Abschnitte im Rennen. Aber vielleicht hören wir zuerst dein Einspieler an und dann mein.
Ja, kommt drauf an. Also ich habe mehrere Einspieler, aber ich habe mich für einen entschieden, wo ich nicht jammere, weil jammern kommt dann eh noch ein paar Mal. Hast du einen, wo du fröhlich bist oder wo du grantig bist?
Ja, ich habe das mit der Grenze deshalb erwähnt, weil ich habe ja gewusst, okay, wir fahren kurz nach Bulgarien und dann in Wien über die Brücke nach Rumänien, über die Donaubrücke. Und man fährt von Nisch da halt wirklich gerade nach Osten, sieht quasi schon die bulgarische Grenze und dann biegt man nach Norden ab. Ich habe kein Internet gehabt und meine Route am Garmin war recht lang, das heißt, die Kilometer to go waren viel zu weit und ich habe überhaupt nicht abschätzen können, okay, wann bin ich in Bulgarien, wie weit ist es noch, aber ich habe mir gedacht, okay, ich sehe ja die Grenze schon und dann habe ich so richtig, richtig Gas gegeben. Also ich habe da einen Einspieler von mir, den habe ich einfach leider nicht mehr gefunden, aber da feiere ich so richtig. Ich brenne gerade ein Feuerwerk ab, ich fahre brutal gut, es läuft so geil, aber das hat halt nicht ewig angehalten und wenn man halt so dahin fährt und man erwartet irgendwie den Grenzübergang jederzeit und er kommt und kommt und kommt nicht, stattdessen werden die Straßen immer schmäler, der Verkehr wird immer weniger und man sieht irgendwann weit und breit keine Häuser mehr, man ist so richtig im Nirgendwo gefühlt und dann zerbricht man dran ein bisschen. Das wäre dann mein Einspieler.
Hey, aber wie hast du gesehen, dass du in der Nähe von der Grenze bist, wenn du keine Google Maps oder keine Karten hast oder kein Internet?
Weil
die Grenze siehst du nicht in der Landschaft.
Doch, man hat die, man fährt ja da so, also von Nisch raus Richtung Osten, parallel zu so einer Art Autobahn und da steht Bulgarien in 10 Kilometer oder so irgendwas.
Okay,
dann biegt man links ab und ich denke mir, okay, jetzt fahre ich da den Radlweg, weil er auf der Autobahn nicht fahren darf. Und ja, aber dann waren das noch über 4 Stunden bis zur eigentlichen Grenze und da bin ich dann einfach, dass die Grenze nicht und nicht dahergekommen ist und ich habe gedacht, okay, das ist so ein Schupfer, aber dann ist es eben genau dieses lange, geschmierte, ich bin da, ich schaue gerade auf Garmin, ja fast 4 Stunden unterwegs gewesen.
Aber jetzt hören wir uns einfach deinen Einspieler an. Du bist quasi desillusioniert, hast glaubt, du bist schon bald in Bulgarien, feierst, und brennst der Feuerwerk ab und dann realisierst, es ist alles Arsch.
Genau.
Alter, ach, der Sport kann so brutal sein. Der fickt deinen Kopf. Fickt deinen Kopf. Trägt Gucci-Sandalen. Ich trage sie nur. So. Na, also, im anderen Moment fliegst du noch den Berg rauf. Wie ein junger Gott. Echt. Über den Pass drüber. 2 Dritte rausgenommen, ins Rollen kommen und wie ein Hammerschlag kämpfst gegen die Müdigkeit an, du hast keine Chance, irgendwie wach zu bleiben, musst 2-mal zugefahren, kämpfst so arg gegen einen Sekundenschlaf an, das ist so brutal. Dann auf der Geraden ist es ein bisschen leichter zum Ankämpfen. Ja, und der Körper ist so fokussiert nur auf das, will in dem Moment jetzt nur das eine, will nur schlafen, dass du alles andere nicht mehr spürst. Und dann kämpfst du irgendwie aus dem Loch, Ja, hast voll übersehen, habe ich richtig schier Hunger gehabt, Magen komplett leer. Und nur vom Aufstieg noch so das gefälschte Gatorade drin. Ja, dann habe ich auch 7 Days Croissant gegessen. Habe mich instant übergeben und angespielt. Ah, es war richtig geklappt. Ja, und jetzt esse ich halt so stückweise von meinem Weißbrot immer Biss für Biss, bis sich der Magen wieder halbwegs erholt, aber dementsprechend sind die Watt halt jetzt da im Keller. Und jetzt da die letzten 15 Kilometer hat es einen Gegenwind. Da bläst sehr von vorn. Während gleichzeitig die Temperatur von 30 auf 35 Grad gestiegen ist. Es ist gerade so brutal. So brutal kann der Sport sein. Also in einem Moment King of the World und dann so eine arge Krise. Und das, ja, voll. Dann habe ich einen Weinkampf auch noch gekriegt. Und das Ganze, während ich kein Internet habe. Und meine ganzen Probleme da in den Wald hinaus spreche. Es ist so arg. Also, wirklich, ist das brutal manchmal. Und gleichzeitig, während ich so da komplett verzweifelt stehe, einen Weinkrampf habe, dass ich irgendwo ganz im Osten von Serbien bin, kurz vor der bulgarischen Grenze. Gleichzeitig denke ich mir, Alter, du bist so geil. Du fährst das DTR. Vor ein paar Tagen warst du noch in Frankreich am Tourmalet bei 6 Grad und Regen. Und jetzt da, also irgendwie alle Emotionen gleichzeitig. Es ist so arg. Der Sport ist so brutal und so geil gleichzeitig.
Aber der Flo, ich habe jetzt gerade Gänsehaut, wirklich, weil ich kann so mitfühlen und habe sehr oft sehr ähnliche Emotionen gehabt. Und gerade in dem Stück ist es mir fast identisch gegangen, bis aufs Anspeiben. Aber sonst, ich habe dort auch eine Phase gehabt, wo ich nicht einen Weinkrampf direkt gehabt habe, aber wo ich einfach Tränen in die Augen gehabt habe, weil einfach alles so schlimm war und alles so fürchterlich und alles so aussichtslos und frustrierend und ja, es war schlimm dort auf.
Ja, alles gleichzeitig und einem Einspieler, man hört so, wie man sich selber irgendwie aus dem Loch rausredet, deswegen ist der Einspieler auch so lang, weil ich habe einfach das ins WhatsApp reingeredet, ich habe nie einen zweiten Haken gekriegt oder gar keinen Haken, nur die Uhr, weil ich habe kein Internet gehabt, habe natürlich auch keine Response gekriegt, es hat niemand irgendwie was Nettes schreiben können oder so, wird schon wieder und deswegen hat man sich da wirklich so komplett selbst aus dem rausgearbeitet und ja, also so das gefälschte serbische Powerade in Blitzblau in Warm, das werde ich in meinem Leben jetzt wahrscheinlich nicht mehr drin.
Hey, aber jetzt hören wir uns bitte mein Einspiel an und kurze Vorgeschichte. Ich hab das immer versucht, zweisprachig zu machen, gell? Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, manchmal Querformat, manchmal Hochformat, so für die Story und für ein normales Video und ein paar Sachen brauche ich dann auch vielleicht für meine Vorträge und so. Und dann habe ich jetzt in dem Moment quasi das englische Video gemacht. Und da habe ich ziemlich das Gleiche erzählt wie du. Es ist alles so schlimm, es ist das schlimmste Stück im ganzen Rennen und ich bin so fertig und ich habe Tränen in die Augen gehabt und es war einfach schlimm. Und dann wollte ich im Prinzip das Gleiche nochmal auf Deutsch machen und plötzlich kommt ein extrem wilder Regenguss. Und nach dem Regenguss war alles anders. Es war die ganze Traurigkeit, der ganze Frust da weg und ich habe danach ein Video aufgenommen und das rufen wir uns jetzt an und es ist so lustig. Wenn man die Geschichte dazu kennt.
Ja. Ich habe gerade das Video auf Englisch gemacht und es war vor ein paar Minuten und ich habe fürchterlich geschimpft, wie schwer der heutige Tag ist, dass es der härteste Tag im Rennen ist bisher. Es ist so heiß. Es ist so windig. Es macht dich mental so fertig. Der Verkehr ist so arg. Und, warte, Moment, ich muss da mal schalten. Aber, ja, und dann wollte ich noch sagen, dass ich total gut reagiert habe, weil in der Nacht habe ich einen hinnigen Reifen gehabt, bin irgendwo drüber gefahren, da der Reifen seitlich komplett aufgeschlitzt. Ich habe mit meinem MacGyver Reifenreparaturset ein bisschen geflickt, so dass ich weiterfahren kann, aber der hätte niemals bis ins Ziel gehalten. Und dann war ich am Vormittag beim Radlgeschäft in Leskovac, genau, Reifen kaufen. Das passt jetzt. Und ja, heute wirklich ein schwerer Tag und ich wollte jetzt alles jammern. Einfach Englisch-Deutsch übersetzen. Und jetzt auf einmal ist der Regen gekommen und ich bin so gefreut. Ich habe mich selten so über den Regen gefreut. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich fuhr so schlecht drauf. Es ist einfach nur geil. Es war so schön kühl. Es ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Alles ist schön los, schön sauber. Es ist ein Traum. Also, manchmal muss man ein bisschen jammern, einfach damit man es auslässt. Und sich nicht irgendwie alles anstaut, aber es geht dann oft so schnell und die Welt ist wieder schön. Und eigentlich ist mir jetzt schon ziemlich alles wurscht. Ich hätte gern, dass das Rennen bald vorbei ist. Bevor alles was geht. Ein dritter Platz wäre super. Aber alles andere passt schon so, wie es ist.
Ja, es ist immer unglaublich, wie schnell das geht. Also wie schnell die Emotionen umschlagen.
Ja, und vor allem wirklich, es ist ein ehrliches, trostloses Gefühl, gell, vorübergehend. Und 5 Minuten später weißt du wirklich nicht mehr, was war eigentlich vorher gerade das Problem.
Es ist, was war so schlimm?
Ja, was war eigentlich so schlimm? Es ist eh alles so geil. Es ist so schnell, wie schnell sich das ändert. Also es ist so irre, wie schnell sich das alles ändert.
Ja, und ich habe jetzt auch eben auch wieder nachgedacht, diese Gegend ist ja da wirklich wunderschön. Ist mir gerade so auch eingefallen und dann hat man das trotzdem so verflucht in dem Moment.
Ja, und was auch noch schön ist bei dem Regen, also ich bin jetzt nicht direkt durch das glücklich, aber es ist zumindest oft einmal ein Grund, wenn es regnet, dass man unglücklich wird, nämlich wenn Feuchtigkeit in die Bocktaschen eindringt und das Handy wird nass oder die Ladefunktion geht nicht mehr, die Regenjacken, der Schlafsack, irgendwas wird feucht. Und das finde ich halt auch wirklich cool bei den Cyclide-Taschen, also ob es jetzt die Arschrakete ist oder die Oberrohrtaschen oder die Framebag, du kannst da wirklich sicher sein, dass die Sachen trocken bleiben. Und das Video, das ich da zum Beispiel aufgenommen habe, ich habe zwar trotzdem ein Plastiksackerl mit fürs Handy, wenn man es eingesteckt hat, aber in Wirklichkeit, ich weiß, wenn ich das Handy einfach nur in die Taschen reingibt, vorne in den schönen Klappverschluss, dann kann ich mich darauf verlassen, dass die Dinge trocken bleiben und deswegen kann man dann den Regen auch komplett genießen.
Werbung.
Die Schule geht wieder los, die Uni geht wieder los und der Straps muss wieder zum Arbeiten anfangen.
Ja, genau so ist es. Und vor allem die Radlsaison geht langsam zu Ende und die Vortragssaison startet jetzt dann wieder. Und am 23. Oktober habe ich meinen ersten Vortrag heuer in Bayern, in Traunreuth. Dann gleich am nächsten Tag am 24. Oktober in der Bachschmiede in Salzburg und am 25. Oktober in Oberösterreich in Neuhofen an der Krems.
Holt euch eure Tickets und schaut euch an, was der Straps so zum Erzählen hat.
Ja, es wird ein bisschen was rückblickmäßig vom Race Across America geben über die 24 Stunden und 1000 Kilometer und natürlich ganz, ganz viel und vor allem aktuelle Geschichten und Anekdoten vom Transcontinental Race. Keine Angst, auch wenn jetzt die Schule losgeht, man muss nichts lernen und man wird nicht geprüft. Aber es wird trotzdem sehr lustig und sehr spannend werden. Unter www.christophstrasser.at findet ihr die Details zu den Veranstaltungen und könnt euch dann auch auf www.ultracyclingshop.com Tickets kaufen oder ihr bestellt euch gleich eine Cyclet-Tasche mit oder nehmt noch ein Ensure dazu oder ein paar T-Shirts, unter anderem auch die Sitzfleisch-Kollektion.
Werbung Ende.
Ja, dieser Abschnitt, egal wie frustrierend oder wunderschön er jetzt war, geht irgendwann zu Ende und dann erfüllt sich dein Traum quasi tatsächlich und wir erreichen die Grenze Serbien-Bulgarien.
Genau, und Ich habe es jetzt nicht nachkontrolliert, ob es stimmt, ob es nicht stimmt. Ich werde das einfach den Kommentarspalten überlassen. Ich habe Kraschitzer Meth gemacht und sehen wir uns einmal an.
Bin jetzt übrigens in einer neuen Zeitzone. Bin jetzt eine Stunde früher. Und das heißt, ich kann jetzt eine Stunde länger fahren. Und so überschlagsmäßig komme ich jetzt auf 600 Kilometer bis ins Ziel. Wenn ich am Sonntag vor 19.59 Uhr im Ziel bin, wären es unter 14 Tage. Und das wäre der absolute Hammer und das werde ich versuchen anzupeilen.
Gut, jetzt wo ich selber her, merke ich, da stimmt einiges, ne? An dieser Berechnung.
Ich meine, was schon stimmt, Sonntag, Abend und 14 Tage, irgendwo da liegt die Wahrheit in der Nähe.
Ja, es wären dann unter 15, also es wären dann...
Und der Start war um 20 Uhr, gell?
Genau, also 19.59 Uhr, das wären dann noch 14 Tage und ein bisschen was, das wären noch unter 15 und nicht unter 14. Und dass wenn es eine Stunde früher ist, dass ich dann eine Stunde länger fahren kann, das geht auch nicht ganz auf. Ich verliere eine Stunde, ich gewinne keine. Aber ich habe es versucht.
Mir ist es damals bei meinem ersten DCR passiert, da bin ich, ohne es zu wissen, über diese Zeitzonengrenze gefahren und habe quasi nicht gewusst, dass wir jetzt eine Stunde die Uhr nach vorstellen. Und ich habe einen Wecker gestellt auf 3 Stunden schlafen und bin aber noch 2 Stunden munter geworden, weil ich war quasi am Donauufer und mein Handy hat sich aufs andere Donauufer eingebucht, warum auch immer. Ich habe quasi in Serbien geschlafen, aber mein Handy hat sich auf rumänische Zeit umgestellt. Und ja, dann habe ich statt 3 nur 2 Stunden geschlafen, habe es aber nicht gewusst. Im Glauben, 3 Stunden geschlafen zu haben, habe mich super gut gefühlt, super erholt und bin aber in Wirklichkeit noch 2 Stunden schlafen weitergefahren. Das ist auch so ein, ich weiß nicht, ein umgekehrter Placebo-Effekt, oder? Irgendwie, oder eh der Placebo-Effekt. Erst nach dem Rennen habe ich es irgendwie so richtig realisiert, ja. Deswegen haben wir die Zeitumstellung vorgemerkt, aber es hat eigentlich für mich, nachdem ich da am Nachmittag hingekommen bin, keine wirkliche Auswirkung gehabt. Ich habe halt gewusst, es ist jetzt eine Stunde anders, aber war eigentlich relativ egal und ich habe auch nicht die Kapazität gehabt, da jetzt vorauszudenken an die Zielzeit.
Dann sind wir endlich über die Wedin-Brücke gefahren. Jetzt haben wir so lang und so viel von ihr geredet. Also man ist wirklich nur ganz, ganz kurz in Bulgarien.
Ja, und die Brücke über die Donau ist schon ein Brett, oder? Also das ist
gewaltig,
riesig.
Unglaublich.
Wer die Donau kennt aus Wien oder aus Österreich, das ist halt, da ist es halt ein größerer Bach oder ein mittlerer Fluss. Aber
schon groß und beeindruckend, aber kein Vergleich mit dieser Brücke. Also die Breite, die die Donau an dieser Stelle hat, das ist unbeschreiblich. Also ich habe da ein Foto, das schaut wirklich aus wie ein Meer. Also der ganze Horizont besteht nur aus Wasser. Es ist unglaublich beeindruckend.
Und die Brücke ist ewig lang. Kilometerlang ist die Brücke, bis du auf der anderen Seite drüben bist.
Ja, also das ist schon sehr, sehr cool. Ja,
ja und dann plötzlich waren wir in Rumänien, gell? Und dann war eigentlich das Terrain, warum wir die Route dorthin geplant haben. Nicht wir gemeinsam, sondern jeder für sich. Aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, es ist wirklich komplett flach und es geht wirklich schnell dahin. Und ich bin genau dann so von der Brücke in den Sonnenuntergang runtergefahren. Also da war es dann so die erste Einkaufsmöglichkeit gleich direkt nach der Brücke. Da habe ich mich noch gut versorgt für die Nacht, Warnweste anziehen, Lichter checken, auffüllen und dann habe ich gewusst, ich werde jetzt noch so weit wie möglich fahren, in der Nacht noch richtig Tempo machen, richtig Meter machen und genau, habe dann relativ gut motiviert Rumänien in Angriff genommen. Das war halt wiederum eine Phase, die nicht ewig gedauert hat.
Ja, es war bei mir ganz gleich. Ich komme gerade drauf, ziemlich auf der Brücke, kurz danach war Sonnenuntergang. Ich habe dann auch auf der rumänischen Seite der Brücke noch ordentlich eingekauft. dann war natürlich klar, die Fähren fahren in der Nacht nicht, also dass es die erste Fähre in Bechet, dass ich den nicht nehmen muss, nicht nehmen brauche, sondern dass ich dann den ganzen nächsten Tag Zeit habe, um eine der verbleibenden zwei Fähren, die ich immer rausgesucht habe, zu nehmen. Relativ ohne Stress, weil die fahren recht häufig und da habe ich das dann da entlangfahren können an der Donau. Es war relativ unspektakulär, es war ein bisschen enttäuschend, aber von der Strecke her, im Sinne, dass das ein Rennen ist, war es natürlich in dem Moment schon sehr cool, dass es wirklich so flach war und der Asphalt so gut war.
Ich habe in Rumänien immer das im Hinterkopf, dass dort mit den streunenden Hunden richtig losgeht. Das war so eins meiner Schlüsselerlebnisse bei meinem ersten TCR. Da war in Rumänien das einfach wirklich ganz schlimm. Und ich werde nie vergessen, wie ich da zum Training dort war auf der Transalpina, wo wir damals diesen ganz langen, schlimmen Parcours gehabt haben, Offroad. Und dort oben habe ich eigentlich überhaupt die erste Hundeattacke meines Lebens gehabt. Und der ist gleich mit 5 und später dann 7 Schäferhunden, die halt Schafherden bewachen. Und die waren riesengroß. Die hätten wir nicht ins Wadel oder ins Sprunggelenk gebissen, sondern die hätten wir in die Hüfte gebissen. Das waren so richtig große, große Hunde.
Also du meinst Schäferhunde als Berufsbezeichnung und nicht als Hunderasse?
Ja, genau. Genau. Ich bin mit Hunderassen nicht so gut, aber sie haben auf jeden Fall brutal ausgehört. Und ich bin halt einfach, weißt du, ohne es wirklich besser zu wissen, einfach geflüchtet. Ich bin um mein Leben gefahren, ich habe echt wirklich Angst gehabt um mein Leben. Ich habe mir gedacht, ich bin dort oben am Berg jetzt meinem Tode geweiht und ich habe kein Handyempfang, kein Mensch wird mich finden, kein Mensch weit und breit. Und auch sonst war es in Rumänien halt einfach wirklich, wirklich arg. Wir waren damals mit dem Campingbus unterwegs und wenn's dann oben irgendwo hingegangen bist, in ein Restaurant oder so, sind halt einfach 20 Hunde vorm Eingang gesessen und haben geschaut, ob sie was zum Essen finden. Sie sind unter die Tische herum gewesen, die waren dann zwar irgendwie doch friedlich, aber es war einfach, das war wirklich unangenehm. Und ja, die anderen Jahre in Griechenland gibt's auch wilde Hunde, in der Türkei, aber für mich war so Rumänien immer das schlimmste Hundeland überhaupt. Und dann war's heuer so, ich komme nach Rumänien und denk mir so, wo sind jetzt die Hunde? Warum ist da jetzt nichts? Und der Rambo, der Andreas Ropin, unser Freund, der Läufer, der hat ja auch eine Tour gemacht und ist entlang der Donau zuerst gelaufen, dann Radl gefahren und er hat gesagt, für ihn war es in Rumänien entlang der Donau ganz schlimm mit den Hunden. Aber ich muss sagen, entweder haben wir einen Klick gehabt mit der Jahreszeit oder wie auch immer, die Hunde waren richtig schwach drauf, die waren komplett außer Form. Die haben irgendwie gerade eine Formkrise gehabt. Es waren relativ wenig und die Hunde, die es gegeben hat, die waren komplett unmotiviert, komplett langsam, sind ein paar Schritte mitgelaufen, haben dreimal böt und sind dann wieder schlafen gegangen. Das war wirklich eine schwache Leistung. Ich habe es dann immer so ein bisschen ironisch gesehen, gell? Weil ich habe mir echt gedacht, hey, jetzt wird es wieder gefährlich, jetzt wird es ungut und es war kaum was.
Ja, also ich war überhaupt am ganzen Balkan drauf eingestellt, dass es schlimm wird mit den Hunden, aber ich war im Februar eben in Marokko. Das war gutes Training, also nicht nur Radfahrtraining, sondern das hat man auch viel im Umgang mit so großen Hunderudeln gelernt. Und es war dann, ich habe es dann in Rumänien auch nicht schlimm erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es waren schon immer wieder so größere Rudeln und die ganze Nacht wird durchgebellt, also es gibt irgendwie keinen Moment, wo nicht irgendwo im Hintergrund ein Hundebellen zu hören ist. Aber gesehen und angegriffen worden bin ich nicht. Also ich habe keine Hunde gesehen und bin nicht angegriffen worden.
Ja, und dann kommt noch was dazu. Dadurch, wie wir halt im Ebenen unterwegs waren, kannst du immer schnell davon fahren. Wir wissen zwar, im besten Fall bleibst du stehen, das deeskaliert die ganze Situation. Die meisten Hunde beruhigen sich sofort, wenn du stehen bleibst. Sobald du einklickst und weiterfährst durch die Pedalumdrehung oder durch das Geräusch von der Kette, vom Freilauf, irgendwas passiert da im Hundekopf, da werden sie dann wieder aggressiv. Nur wenn du in der Ebene bist, kannst du einfach schnell genug fahren. Und wenn du dann kurz einen Zwischensprint einlegst, kommst du jeden Hund davon. Wenn du bergauf fährst, ist es halt wirklich schlimm, wenn du nicht davon fahren kannst und auch nicht willst natürlich, dann musst du dich der Situation stellen. Das heißt, die paar Mal, wo wir zum Beispiel Hunde nachgelaufen sind, ich sag, sie waren schlecht in Form heuer. Ich war besser in Form als die Hunde.
Ja, umso besser war meine Form, oder vielleicht hat auch der Wattmesser hätte eine Kalibrierung vertrauen können, weil ich habe meinen 15 Sekunden PR aufgestellt, laut Strava. 502 Watt über 15 Sekunden ist jetzt auch nicht berühmt, aber noch 12 Tage Radfahren.
Und das hast du da in Rumänien aufgestellt?
Ja gut, das sehe ich nicht. Das ist jetzt die Strecke von Pristina bis, ich weiß nicht genau wo, auf welchem Stück, das zeigt mir Strava nicht an, aber sagen wir, es war bei einer Flucht vor dem Hund. Und sagen wir, es ist wirklich so passiert und es ist nicht der Wattmesser ein bisschen eingegangen und hätte kalibriert gehabt.
Ja, nachdem erfreulicherweise die streunenden Hunde dieses Jahr kaum ein Problem waren, hat sich für mich aber trotzdem ein kleines anderes Problem aufgetan und ich würde sagen, das suchen wir uns jetzt einfach an.
Wisst ihr, was aktuell meine größte Angst ist? Nicht ein Brücken, den man nicht passieren kann oder eine Fähre, die ausfällt oder eine Bandroad. Nein, Alter, meine Feuchttücher. Ich habe jetzt vorher gerade noch das zweite heute schon, weil jetzt ist die Verdauung richtig in Schwung gekommen, nur ich meine, das ist vorher ganz genau ausgerechnet, gell? Und leider hat man die Fähre da ein bisschen an Hund eingedraht in die Rechnung, weil ich habe natürlich gedacht, auf der Fähre wird es wie feines Klo geben. War aber nicht so. Die haben weder feuchtes Toilettenpapier gehabt, noch überhaupt ein Toilettenpapier, noch ein Handtuch. Das heißt, ich habe mich ins Leintuch eintrocknen müssen und habe meine Alchtücher auf der Fähre verwendet, nämlich vor dem Schlafen gehen und nachher aufstehen, weil jetzt waren wir am Klo, jetzt füllen wir zwei Feuchttücher und jetzt habe ich für eineinhalb Tage Rennen nur mehr eins. Wie soll sich das ausgehen? Und ich habe vor dem Start in Santiago noch drei rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, 12 Stück ist das Ergebnis meiner Kalkulation. Und jetzt hätte ich 14 gebraucht. Ach ja. Was soll ich tun? Nachkaufen? Oder einfach zusammenzwicken bis Konstanza? Schwierig. Schwierig.
Es gibt ganz selten den Moment, wo ich mir selber im Nachhinein denke, das war echt lustig, aber das finde ich im Nachhinein echt lustig. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wie ich auf die Idee gekommen bin, wo ich das genau gesagt habe. Es muss irgendwo gewesen sein, in der rumänischen Ebene. Mir war langweilig und einfach irgendein Blödsinn dahergeredet. Ja.
Es gibt auch sehr, sehr wenige Einspieler, die ich selber von mir lustig finde. Meistens cringe ich immer so ein bisschen zusammen, außer bei meinem 10 von 10 Schieferturm von Pisa-Witz. Aber das ist jetzt auch einer, und das wundert mich echt, dass der so spät im Rennen gefallen ist, weil seit 7 Wochen sind wir im Ziel und das ist einfach so der komplett Running Gag seit 7 Wochen her, das mindestens 2-3 Mal am Tag diesen blöden Spruch.
Ah, es wird immer schlimmer, ich halte das nicht mehr aus. Jetzt haben wir schon wieder Wasser gekauft. Und wenn ich jetzt an Essen denke, dann träume ich von Oliven und Salat mit richtig viel Essig. Ich kann diesen süßen Scheiß echt nicht mehr. Das ist richtig hart. Das härteste am ganzen Rennen bis jetzt. Keiner hat so schwer wie ich.
Ich habe das immer so lustig gefunden, wenn ich das irgendwie mitkrieg habe, dass du sagst, es ist für dich ist es am allerschwersten. Niemand hat so schwer wie du.
Ja, aber ich bin echt, also so wie das jetzt, dieser blöde Spruch, wie mit der verfolgt, hätte ich mir echt gedacht, das muss ja eigentlich schon an Tag 1 passiert sein. Aber nein, es ist wirklich so spät im Rennen, habe ich das erste Mal richtig gejammert. Keiner, niemand hat so schwer wie ich, weil ich mir Wasser kaufen muss, weil ich keine Cola mehr sehen kann, weil ich diese ganzen süße Getränke nicht mehr runterkriege. Ja, unglaubliches Leid.
Alle anderen wahrscheinlich haben extrem guten Appetit gehabt auf Süßigkeiten nach zwei Wochen Radl von 100%. Das war wirklich für die war es am allerschwersten.
Ja.
Hey, wäre das vielleicht ein cooler T-Shirt-Spruch? Sitzt vielleicht ja, Sonderedition? Keiner hat es ja, so schwer wie ich.
Keiner hat es so schwer wie ich, ja.
Ja, ich muss sagen, ich habe es in der Nacht auch relativ schwer gehabt, weil mir hat die Müdigkeit dann halt sehr, sehr, sehr zugesetzt. Ich habe ja quasi, ich bin jetzt da seit 36 Stunden sozusagen unterwegs, seitdem ich von der Fähre runtergekommen bin. Und war aber auf Platz 3. Und das hat mich halt voll motiviert und ich war nicht weit vorn. Der David Can war auf der gleichen Route ein bisschen hinter mir, ich schätze mal so eine Stunde hinter mir. Und deshalb, obwohl ich halt keine Pause gemacht habe und er schon die Nacht davor. Bei mir waren halt die Geschichten mit den Reifen und so, die ein bisschen gekostet haben. Aber ich habe mir wirklich gedacht, hey, ich bin auf Platz 3, es ist super und ich beiße jetzt durch und in der nächsten Nacht werde ich 2 Stunden schlafen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin in Bechert, wo quasi die erste Fährmöglichkeit wäre, um wieder südlich der Donau zu kommen, habe ich ein Zimmer gefunden. Das war ganz witzig, weil auf Booking.com kannst du finden, aber ganz mal in Google habe ich eins gefunden und zwar mit Telefonnummer. Und das war auch ganz, ganz unkompliziert. Und da sieht man wieder ein bisschen so die Mentalität. Also ich habe einfach angerufen und der hat gesagt, ja, kein Problem, kommst einfach, das Zimmer ist offen. Und ich habe gesagt, ja, und Bezahlung, wie machen wir das? Ich habe jetzt nicht genug Bargeld mit.
Zum Hinlegen.
Lei, genau, ich habe zwar Lei dabei gehabt. Aber ich habe gedacht, hey, können wir das digital machen, wäre mir lieber, weil ich möchte mit die Lei halt für Härtefälle aufhalten. Und er hat gesagt, ja, er schickt mir dann eine Rechnung per E-Mail, es ist kein Stress. Und dann habe ich das wirklich erst 2 Tage später im Zü bezahlt. Er hat gesagt, es ist kein Stress, ich muss, das passt schon 2 Tage später. Und dann hat das nicht funktioniert, ist das abgeblockt worden. Dann habe ich ihm nochmal geschrieben, weil wir haben WhatsApp-Nummern ausgedacht. Und dann hat er mir nochmal andere Kontonummern geschickt und dann hat es irgendwie passt. Also das war echt so, würde es bei uns in Österreich so, glaube ich, auch nicht geben, gell? Dass die Leute sagen, ja, kommst um 2 in der Nacht und um 4 in der Früh fährst weiter, man sieht sie nicht und 2 Tage später schickt man der Rechnung. Wir vertrauen da, dass das gut geht.
Ja, also bei mir war es auch total komisch. Ich habe auch in Bechert geschlafen, diesmal nicht im gleichen wie du. Und es war total komisch. Ich habe mehrmals zu verschiedenen Tageszeiten auf Booking geschaut. Einmal hat es nichts gegeben. Dann hat es eins extrem teuer gegeben, über 140 Euro. Dann habe ich gesagt, ja, schaue ich später nochmal oder schaue vielleicht, ob ich früher oder später was finde. Und dann habe ich eins gefunden, über Booking, ganz normal, 42 Euro. Und das habe ich dann genommen. Dann habe ich in Bechert geschlafen, ein bisschen länger wie du. Ich habe von 23.39 Uhr bis 4.03 Uhr bin ich in Bechert gestanden mit Schlafen, Duschen und Weiterfahren.
Ja, mir ist dann am nächsten Tag dementsprechend gegangen. Ich meine, ich muss sagen, ich habe schon sehr, sehr viele Sachen erlebt im Ultracycling. Ich mache das seit über 20 Jahren quasi, sind meine ersten 24-Stunden-Rennen her. Aber das habe ich auch noch nie gehabt, dass du sagst, hey, du fährst eigentlich 7 Tage durchgehend ziemlich am Leistungslimit ein Rennen und dann hast du aber 2 lange Nächte mit 2x8 Stunden Schlaf, eben vor der Fähre, auf der Fähre. Und wie es mir danach geht, das habe ich überhaupt nicht abschätzen können. Das war noch etwas noch nie Dagewesenes. Körperlich ist mir großartig gegangen, nur das mit dem Schlafbedürfnis, das habe ich einfach nicht einschätzen können und die eine Nacht durchzufahren war kein Problem, aber die Nacht danach, also wo ich jetzt gerade unterwegs bin, da war dann nicht wirklich extrem hart. Und mit den 2 Stunden Schlaf, damit ich halt den 3. Platz irgendwie retten kann, das hat sich einfach nicht bewährt. Ich bin in der Früh extrem, also ich bin leicht aufgestanden, bin aufs Radl gestiegen, alles war super, aber nach kurzer Zeit sind die Müdigkeitsattacken gekommen und immer wieder habe ich einfach mit der Müdigkeit zu kämpfen gehabt und ich bin einfach nicht so richtig weitergekommen. Das war in der Nacht dann ziemlich schwierig und dann ist noch das Mentale dazugekommen, dass ich mir eigentlich gedacht habe, bevor die erste Nacht nach der Fähre durch, da damit er einen Vorsprung außerfahren kann und vielleicht der David, der hinter mir ist, dann ein bisschen mental geknickt ist oder so, wenn er sieht, ah, der Strasser ist relativ weit vorn, da geht wahrscheinlich nichts mehr. In Wirklichkeit war es ganz anders. Der David ist nur knapp hinter mir gewesen und nachdem ich aufgestanden bin, nach 2 Stunden war der David vor mir, weil er ist nämlich diese Nacht durchgefahren. Und das hat mich mental wirklich sehr beschäftigt und ich habe mir dann Vorwürfe gemacht und gezweifelt und wie kann das sein, ich gebe alles, ich bin gut unterwegs und ich bin einfach jetzt zurückgefallen. Ja, das hat mich einfach irgendwie sehr, sehr beschäftigt im Kopf.
Ja, das ist einfach brutal und ich habe es ja jetzt gesagt, bis jetzt habe ich nie aufs Tracking geschaut und am nächsten Tag, also jetzt nach der Schlafpause in Bechert, ich schulde noch kurz die Statistik, weil ich es bis jetzt immer durchgesagt habe, also von Pristina nach Bechert bin ich gefahren 380 Kilometer, 19 Stunden 30, verstrichene Zeit, Bewegungszeit 17 Stunden, also das war wirklich ein sehr, sehr guter Tag, trotz dieser argen Krise, die wir uns heute schon angehört haben. Und ja, also nach der Schlafpause in Bechert, so am nächsten Tag habe ich das erste Mal aufs Tracking geschaut und ja, also das Letzte, was ich gewusst habe, war, dass ich beim ersten Checkpoint 23. war, weil der Sabine das irgendwann einmal rausgerutscht ist und ja, ich war da unter den Top 30, die genaue Platzierung weiß ich nicht mehr, dann haben wir gedacht, ja okay, dieses Top 30, das nehme ich mir jetzt noch vor als Ziel, das würde ich gerne erreichen, unter den Top 30 zu landen. Das wäre ein Top-Ergebnis. Wie es dann weitergeht, das hören wir dann noch. Wozu das führt, dass eben ich bin eben der Typ, dem das überhaupt nicht taugt, während dem Rennen über Ergebnisse zu reden oder über Platzierungen zu reden. Und es führt dann auch zu großem Frust. Aber ich glaube, das geht in der Folge nicht mehr aus.
Ich weiß nicht, ob man das nicht in jeder Folge betonen. Heute haben wir es definitiv schon betont, es ist immer ein Auf und Ab. Nach jeder Krise gibt es wieder einen Höhepunkt und nach jedem mentalen Hoch und nach jeder Phase der unendlichen Freude und Leichtigkeit kommt der nächste Einbruch ganz bestimmt. Und jetzt ist wieder, glaube ich, Jammern dran und wir hören uns jetzt an, wie es mir gegangen ist, als ich da so quasi aus der Nacht ausgefahren bin in den Morgen hinein, in den Sonnenaufgang. Wo ich nicht wirklich vorwärts gekommen bin und der David Can bereits vor mir gewesen ist.
Ich möchte euch alle nochmal Danke sagen, dass ihr Geduld habt, mir die Daumen drückt und einen Tag wie gestern auf Nacht und heute, wo es nicht mehr viel weitergeht. Auch trotzdem, weil ich selber komme vor wie der erste Mensch, der noch nie im Rad gewesen ist, aber es geht nichts weiter. Ich habe heute schon 3 Powernaps machen müssen. Ich bin einmal, weil ich so unkonzentriert war, fast in der Park in das Auto reingefahren. Einmal habe ich gemerkt, dass Schlangenlinien vorne einsetzt und es ist schon nicht viel Verkehr, aber der Verkehr, der kommt immer recht schnell. Ich dachte, nein, auf keinen Fall irgendein Risiko. Und dann bei der Fähre habe ich nochmal kurz hingekriegt beim Boarden. Und es hilft nicht wirklich was. Ich wäre nicht frisch, ich wäre nicht munter. Ich war schon 2-mal am Heißen und habe mein letztes Beichtuch zweigeteilt. Ich habe beide Hälften halt schon aufgebaut. Also irgendwie essen tue ich, verdauen tue ich. Auch die Kraft kommt irgendwie nicht. Aber die Müdigkeit ist so brutal. Es ist echt schwer zu verstehen, warum das gerade so ist. Und mir kommt vor, die Phase dauert ewig. Aber irgendwann wird es auch vorbeigehen. Und ja, es ist halt wirklich schwierig zum Fahren. Es ist heiß. Es sind steile Rampen immer wieder.
Ja, ich habe gar nicht mehr genau gewusst, wo ich das aufgenommen habe. Offensichtlich war ich da schon über die Fähre drüber. Aber ich habe auch davor nicht viel mehr zum Aufnehmen gehabt, weil ich war einfach nicht in der Stimmung dazu. Gell? Und trotzdem, ich bin sehr berechtigterweise sehr verarscht worden für die Ansage, weil da drinnen war ein Zitat und das kann man, wenn man möchte, ein bisschen falsch oder lustig verstehen, nämlich es gibt sehr wenig Verkehr, aber wenn er kommt, dann sehr schnell. Es ist wirklich witzig. War natürlich einfach nur, sagt man, dass die Autos brutal schnell fahren, aber es waren wenig Autos unterwegs.
Ja. Ja. Und es muss auf der Südseite der Donau gewesen sein, weil nördlich waren keine steilen Rampen.
Genau, das war bereits in Bulgarien und jetzt muss ich da natürlich noch kurz erzählen, wie ich dorthin gekommen bin. Also, dass ich da wirklich extrem müde war und noch zweimal einen kurzen Powernap gemacht habe in Rumänien und einmal dann, wie ich auf die Fähre gewartet habe, das habe ich eh erzählt. Und eigentlich war mein Plan, bis zur letztmöglichen Fähre zu fahren, so lang wie möglich im Norden zu bleiben, nur ich war einfach zu langsam. Und ich habe den Fährplan gewusst, die Abfahrtszeiten. Und wenn ich jetzt noch Simnicea gefahren wäre, das wäre die dritte Möglichkeit gewesen, da hätte ich wahrscheinlich verpasst. Und dann hast du 4 Stunden Wartezeit. Deswegen habe ich die davor genommen in Turno Magile, weil da bin ich, dadurch ist er langsam war, eigentlich recht pünktlich hinkommen und habe dafür in Kauf nehmen müssen, in Bulgarien ein bisschen mehr Hügeln zu fahren. Aber besser ein paar Hügeln zu fahren, ohne Fährwartezeit, als wie eben hinfahren und dann 4 Stunden warten. Genau, und die allerletzte Fährmöglichkeit, nämlich dort ganz vorne, kurz vorm Finish, da wäre es wahrscheinlich Abend oder Nacht gewesen. Dann hätte ich müssen dort laufen und am nächsten Tag warten. Deswegen habe ich die Fähre dort genommen.
Ich habe die Fähre in Cinicea erwischt. Ja, vielleicht hören wir uns das einfach an, weil das ist ein sehr guter Clip.
So, man darf gespannt sein, wann die nächste Fähre geht, ob überhaupt eine geht. Meine Internetrecherchen zu diesen Fähren waren sehr ergiebig und der Outcome war sehr gering. Also, schauen wir mal, wann da eine kommt, wann ich eine erwische. Und vor lauter Recherche hätte ich eigentlich auch recherchieren können den Wechselkurs zu Lay. Weil ich habe mir gedacht, falls man nicht mit Karten oder Euro zahlen kann, habe ich ein bisschen rumänisches Bargeld, habe jetzt abgekommen. Ein Tausender, was man halt so macht. Jetzt habe ich gesehen, aber es sind über 220 Euro, so viel wird die Fähre nicht gekostet. Hätte ich vielleicht zuerst nachschauen können.
Hashtag Kraschitzer Mann. 1000 Layhabt da ab, ich glaube, ich spinne.
Beste ist ja, dass ich da jetzt runterfahre. Die Fähre fährt in 10 Minuten weg, also Timing on point. Und dass ich zahlen will. Und er sagt, nein, zum Zahlen ist in Bulgarien. Also fange ich mit meinen Lay jetzt einmal gar nichts an.
Es ist sehr, sehr lustig. Ich meine, von dem kann man wirklich nicht ausgehen. Ich habe bis jetzt jedes Mal die Fähre bezahlt, bevor man einsteigt, ne? So wie ein Zug oder ein Bus.
Genau, und da bei der Ankunft in Bulgarien, und die haben natürlich die Lay nicht genommen, aber man hat mit Karte zahlen können, weil Lev hätte ich dann auch keine gehabt in dem Moment, weil ich habe mir ja extra in Rumänien noch was abgekommen, aber habe dann die Fähre mit Karte bezahlt. Also die 2 Euro oder sowas, das waren.
Ja, ich glaube, 2,50 oder so habe ich gezahlt. 2,50 Euro, das war nicht wie so, weiß ich nicht, 10, 12 Lay. Und, aber ich finde es gut, dass du 1000 Lay gehabt hast, weil das haben wir dann im Zü am Beach Club irgendwie investieren können. Da warst du nochmal recht großzügig mit einer Runde Getränke.
Genau. ich habe diese letzte Fähre, von der du gesprochen hast, fast mehr oder weniger direkt in Silistra am Beginn des Parcours. Die habe ich gesehen, da habe ich die Fährzeiten gewusst, aber ich habe bei der Routenplanung, ich bin bis zur Friendship Bridge gekommen, auf die Friendship Bridge drauf, mit meinem Google Street View, da den Stiegen neben dem Wasserrohr, da wollte ich raufklettern, aber ich habe es nicht geschafft, mich von Ruse nach Osten zu routen, ohne über eine Band Road zu fahren. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe es wirklich stundenlang versucht und ich habe es nicht gefunden. Ich habe diesen Weg zu dieser Fähre in Silistra, der hätte ich wirklich gern genommen und ich war, glaube ich, der A oder von denen, die da um den um die Top 30 gefahren sind, das waren alle die, die mit mir auf der Fähre waren, wir waren da mehr oder weniger parallel unterwegs, war ich der Einzige, der den Weg nicht gefunden hat. Und da habe ich mich richtig, richtig geärgert im Nachhinein. In dem Moment hat die Zimnitzer Fähre hat für mich genau passt. Die habe ich sicher erwischt. Die Silistra Fähre wäre für mich eh knapp geworden. Die letzte Fahrt, glaube ich, um 22 Uhr. Dann hätte ich wirklich die ganze Nacht dort irgendwie schlafen müssen. Aber ich habe den Weg, ich habe ihn nicht gefunden und ich habe mich da wirklich grün und blau geärgert. Ich bin da stundenlang gesessen über alle möglichen Tools und ich war, glaube ich, wirklich der Einzige, der es nicht geschafft hat.
Ich habe jetzt sogar zwei Varianten gehabt, wie man da durchfahren kann. Zwar immer ganz kompliziert mit ein paar Feldwege, um halt das alles zu vermeiden, die E-Straßen, aber gefunden habe ich schon, aber man sieht halt wieder auch beim Routenplanen, gell? Keiner hat es so schwer wie du.
Ja, tatsächlich. Aber es hat zeitlich einfach eh gut gepasst. Wenn ich es riskiert hätte und die Fähre nicht erwischt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich auch zu Tode geärgert. Es war zeitlich schon auf der knappen Seite, die 22 Uhr Fähre zu erwischen. Also so hat es eh passt, aber ich habe mir trotzdem gedacht, das kann nicht sein. Wie kann ich der Einzige sein, der diesen Weg nicht findet?
Was haltest du davon, wenn wir uns jetzt am Weg Richtung finnischer Parcours für heute nochmal verabschieden? Weil gejammert haben wir genug.
Ja, und es wird nicht besser. Das können wir wegnehmen. Also das wird jetzt noch ein richtiges Jammerfest der finnischer Parcours. Und da kann ich versprechen, da habe ich ein, zwei sehr, sehr weinerliche Einspieler von mir.
Ich muss ja sagen, damit wir das zeitlich einordnen können, in dem Moment waren wir bereits 3 Tage auseinander, gell? Und wie du jetzt da zu der Zeit unterwegs warst, bin ich schon in Konstanza gewesen im Ziel. Wir erzählen es jetzt natürlich nur quasi parallel, aber ich war da bereits großer Fan von dir, hab da die Daumen gedrückt, hab alle deine Sprachnachrichten gehört und hab am Schluss, das nehme ich jetzt einfach vorweg, einfach mit dir mitgelitten, mit dir mitgeschmunzelt und genau gewusst, wie es da geht. Und du hast am Schluss ein paar sensationelle Aussagen ausgekaut und ja, du hast es wirklich schwer gehabt.
Ja, ihr hört uns an dem Wochentag, an dem ihr uns hören wollt, aber veröffentlicht wird die Folge, ich weiß es nicht, entweder Montag oder Donnerstag.
Genau, und dann geben wir uns den finnischen Parcours und Zielankunft. Essigurgel, die Oliven, die Essigurgel habe ich dem Justinus gebracht, du hast Oliven gekriegt von mir und dann noch die finnische Party und das alles hören wir in der nächsten Episode.
Und falls ihr was von uns wissen wollt, falls ihr Feedback für uns habt, schickt es uns über alle Kanäle und wir werden es dann versuchen in einer eigenen Episode zu beantworten.